Du erschaffst dir deinen kranken Wahn, Stein für Stein im Untergrund, verfolgst deinen perversen Plan, nur du besitzt den Schlüsselbund.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Herzlich willkommen bei Jenseits der Beweise, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Dr. Maximilian von Schattenreich und gemeinsam blicken wir in diesem True Crime Podcast unter anderem in die dunkelsten Gewölbe menschlicher Abgründe. So auch in Episode 12, dem Fall Josef Fritzl. In Teil 1 zeichneten wir die Chronik des Grauens nach. Von Fritzls Kindheit und frühen Gewalteskalationen über den Bau des Betonkellers bis zur spektakulären Entdeckung im April 2008. Prozessakten, Gerichtsaussagen und forensische Details legen offen, wie akribisch Fritzl Kontrolle ausübte und wie das österreichische Rechtssystem letztlich reagierte. Lebenslange Freiheitsstrafe plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. In Teil 2 haben wir versucht, die Frage zu beantworten, welche psychologischen Mechanismen Josef Fritzl jahrzehntelang Täter sein ließen und wie Elisabeth Fritzl und ihre Kinder den Mut und die Kraft fanden, ein unvorstellbares Martyrium zu überleben. Damit sollte der Zweiteiler abgeschlossen sein. Doch dank der Kolleginnen Sakura und Johanna vom Podcast Blutzeuge können wir in dieser dritten Sonderfolge eine Perspektive einbringen, die bisher fehlte. Die Perspektive einer Frau, die den Prozess durch ihre Reporteraugen gesehen hat und darüber berichtete. Mein herzlicher Dank gilt außerdem Mike Mattes vom Podcast Licht ins Dunkel. Ohne seine freundliche Kontaktvermittlung hätten wir das Gespräch vermutlich nicht führen können. Die Reporterin heißt Ilse Probst, war seit über 25 Jahren das wache Auge zahlreicher Schwurgerichte in Niederösterreich, saß 2009 in der ersten Reihe, als Fritzl seinen Aktendeckel sinken ließ und hat unzählige Prozesse miterlebt. Ihre Spezialgebiete, Sexualdelikte, Gewalt im familiären Nahraum, Cold Cases. Heute ist sie außerdem Pressesprecherin von Österreich findet euch, Partner von Amber Alert Europe, dem europaweiten Netzwerk für vermisste Kinder und Kinderschutz. Ilse hat sich bereit erklärt, ihre Notizbücher und Erinnerungen noch einmal zu öffnen. Und genau dorthin begleiten wir sie jetzt. Liebe Ilse, herzlich willkommen bei Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche und vielen Dank für deine Bereitschaft und Zeit, mit Sakura und mir zu sprechen. Das Mikro gehört dir. Magst du dich direkt auch noch einmal persönlich vorstellen?
Ja, herzlichen Dank für euer Angebot, mich in eurem Podcast aufzunehmen. Ich heiße Ilse Probst und war 25 Jahre Gerichtsreporterin, habe etwa 4000 Prozesse mitverfolgt, wovon natürlich die Causa Josef Fritzl ein besonderes Highlight im negativen Sinn war. Leider nicht das einzige.
Wir bedanken uns vorab auch erstmal sehr bei dir, Ilse, dass du ja, bei uns in den Podcasts mit uns Rede und Antwort stellst. Denn für uns ist es natürlich etwas ganz Besonderes, mit jemandem auch zu sprechen, der bei dem Prozess mit dabei gewesen ist und das Ganze auch nochmal mitschildern kann. Und natürlich nicht ganz so parteiisch ist, als wenn man jetzt Anwalt oder also Verteidiger in dem Moment ist. Von daher, vielen Dank, dass du dabei bist.
Gerne.
Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich eine großartige Gelegenheit. Wir haben ja schon einen Zweiteiler erstellt, in dem viele Aspekte vorkamen. Aber nichts ist so präzise und lebendig, wie wenn jemand berichtet, der selbst dabei war. Deshalb habe ich mich sehr über dieses Interview gefreut. Vielen Dank dafür, Ilse.
Ja, gern geschehen. Ich muss dazu sagen, dass die Sache natürlich schon sehr lang zurückliegt und ich über die ersten beiden Beiträge von euch erstaunt war, inwieweit ihr schon detailreich berichtet habt.
Das ist sehr, sehr lieb.
Wenn wir jetzt einmal im Detail schauen, dann sehe ich Folgendes. Man sitzt im Gerichtssaal. Plötzlich öffnen sich die Türen. Der Angeklagte, Herr Fritzl, wird von Justizbeamten hereingeführt. Es existieren ja auch eindrucksvolle Fotos dieses Moments. Wie hast du die Atmosphäre damals erlebt? Spürte man Fassungslosigkeit, Wut oder Beklemmung?
Na, ich würde mal sagen, dass als der Herr Fritzl mit ungefähr 10 Justizwachebeamten hereingekommen ist, war der Saal war ja schon vollkommen bis auf den letzten Platz besetzt. Und ich hatte den Eindruck, dass man zunächst einmal wissen wollte, aufgrund der zahlreichen Vorinformationen, wie schaut so ein Mann aus? Ja? Und ich habe so das Gefühl, dass das bei allen der Fall war. Gesehen habe ich ihn ja erst, als er diese blaue Mappe vom Gesicht weggegeben hat. Laut Aussage seines Verteidigers hat er sie vor das Gesicht gehalten, weil er sich so schämt. Ja, das war die Begründung. Als er dann die Mappe weggenommen hat, naja, also von Sympathie kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Für mich hat er einfach etwas Teuflisches in den Augen gehabt. Ja. Ob ich dadurch meine Vorkenntnisse beeinflusst war, kann ich nicht sagen. Und ich persönlich habe dann die ganze Szene ja Richtung Richterpodest und eben Angeklagter, Geschworene und so weiter beobachtet. Die Kollegen habe ich nicht gesehen, weil ich relativ vorne gesessen bin, aber es war sehr still und ja, irgendwie erschütternd und man war irgendwie fassungslos. Zumindest habe ich das den Gesichtern der Geschworenen entnommen.
Mhm. Kannst du denn auch für den Moment davor vielleicht noch etwas erzählen? Also gab es spezielle Sicherheitsvorkehrungen oder wie durftet ihr, also wie viele Pressevertreter durften überhaupt in den Saal? Gab es da irgendwelche Limitierungen?
Es gab natürlich in dem Fall besonders viele Sicherheitsvorkehrungen. Wir wurden durch eine Broschüre des Justizministeriums informiert über den Fall, über den Verlauf, auch wie das Ganze rechtlich gehandhabt wird, wie ein Schwurgerichtsprozess abläuft und so weiter. Und wir mussten natürlich eine Zutrittsberechtigung anfordern. Ja, und das war dann so, dass man, wenn man dort auf diesen Vorplatz hingekommen ist, stand, sage ich jetzt, rechts vom Gebäude. Da war damals noch ein sehr großer Parkplatz. Dort war ein Zelt aufgebaut. Rundherum unzählige Übertragungswegen der diversen Medien. Wie viele es insgesamt waren, weiß ich nicht. Ich schätze so an 250, 300 Medienvertreter. Mhm. 90 davon hatten im Saal Platz. Ja, und wir haben dann natürlich auch diese Genehmigung erhalten, diese 90, und wir sind dann durch die Sicherheitsschleuse, wurden dann anschließend noch extra kontrolliert, vor allem hinsichtlich Waffen und dergleichen. Und wir wurden auch aufgefordert, man durfte natürlich im Saal weder Ton- noch Bildaufnahmen machen, nur der ORF durfte mit der Kamera am Anfang kurz auch im Saal filmen, ja. Und das natürlich, alle Zugänge zu diesem Saal waren von Sicherheitsbeamten bewacht. Ja, und dann sind wir halt hinein.
Du hast jetzt schön beschrieben, wie ihr in den Gerichtssaal gekommen seid und wie alles begann. Dann ergriff die Verteidigung von Josef Fritzl irgendwann das Wort und hielt ihr Eröffnungsplädoyer. Wie hast du diesen Moment erlebt?
So ein Prozess fängt mal damit an, dass die Richterin in dem Fall die vorsitzende Richterin, weil da sind ja 3 Berufsrichter dabei. Die vorsitzende Richterin, die Frau Hummer, die hat also zunächst einmal erklärt, dass man auf die Unschuldsvermutung und auf die Menschenrechte achten muss, auch bei ihm. Und er habe auch das Recht auf eine faire Verhandlung. Ja, das hat die Frau Hummer im Vorfeld gesagt. Und dann wurden seine Personaldaten überprüft und dann spricht als erstes eigentlich die Staatsanwältin.
Ja, die Frau Burkheiser war das, oder?
Die Frau Burkheiser, ja. Sie hat ja natürlich sehr akribisch im Vorfeld sich informiert und dann die Anklage vorgetragen. Sehr, wie soll ich sagen, es war einerseits was sachlich, aber doch auch sehr emotional. Der gesamte Vortrag, ja, hat sich auch in den Gesichtern der Geschworenen wiedergespiegelt. Er war erschütternd, beklemmend. Er ist einfach unter die Haut gegangen, würde ich sagen. Und sie hat alle für sie zur Verfügung stehenden Register gezogen. Sie hat also Bilder von dem Verlies gezeigt, anhand eines Türstocks den niedrigen Raum mit Kreide markiert, Gegenstände aus dem Verlies gezeigt und teilweise die Geschworenen auch daran riechen lassen. Also es war schon ein großer man hat unheimlich viel hier schon mitgekriegt. Und was mir in Erinnerung ist zum Beispiel, dass sie gesagt hat, vor allem auch zu den ersten Jahren der Gefangenschaft, aber natürlich zunehmend weiter, da hat sie gesagt, er kam, nahm und ging. Licht ein, Vergewaltigung, Licht aus. Ja? Also so musste man sich dann die ersten Jahre der Gefangenschaft von seiner Tochter vorstellen. Und ja, alles andere hat sie dann natürlich auch geschildert, wie lange das gedauert hat, was er alles verbrochen hat, wofür er überhaupt angeklagt ist, was dazu in einer Anklageschrift alles drinnen ist. Und dann kam der Verteidiger, der Herr Meyer, zu Wort, der in Österreich ein an sich sehr prominenter Strafverteidiger ist. Ja, und den seine markantesten Worte waren: ein Monster hätte alle umgebracht. Ja. Und er hat auch erwähnt, dass ein Tagebuch von der Elisabeth gefunden wurde, wo dann, als diese Zwillinge geboren worden sind, drinnen gestanden ist, dass der Vater der Kinder ein Gitterbett gebracht hat und sie getauft unter Anführungsstrichen hat. Und ja, diese sozusagen positiven Aspekte. Und Dr. Meyer hat dann gesagt, also wenn dieses Kind, also der Säugling besser gesagt, mit dem Tod ringt, dann hätte sie das nie geschrieben. Ja? Also er hat natürlich versucht, die Mordversuchsanklage wegzubringen.
Das war ja von Anfang an auch das Ziel,
ja,
oder die Strategie, genau den Punkt nicht zu akzeptieren, sich dazu nicht zu äußern. Das, was du jetzt beschrieben hast, war genau der Aspekt, den ich eben meinte. Auf der einen Seite sagt die Verteidigung, der Fritzl ist kein Monster. Auf der anderen Seite wird ja von der Staatsanwaltschaft durchaus schon gezeigt, was da alles passiert ist. Und dann auch dieser Punkt, wenn man sagt, naja, das mit dem toten Zwilling, der dann im Ofen verbrannt wurde, wenn das so schlimm gewesen wäre, hätte Elisabeth das sicher ins Tagebuch geschrieben. Das empfinde ich schon als wahnsinnige Argumentation. unvorstellbar.
Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, die Aufgabe des Verteidigers, das Beste für seinen Mandanten herauszuholen. Ja? Es ist so, ja. Also, und da klammert man sich vermutlich an jeden Strohhalm. Da hat vielleicht auch dann das Eingangssatz von der Psychiaterin, von der Frau Kastner, ja, irgendwie die Sache dann doch auch verdeutlicht, indem sie gesagt hat, wer so etwas tut, muss schwer gestört sein. Das war so für mich das, was hängen geblieben ist, ja.
Gut. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft sich zu Wort gemeldet haben. Wie war das denn aber, wenn Fritzl selber gesprochen hat? Also hat er selber ausgesagt? Und wenn ja, wie hast du ihn wahrgenommen in seiner Wortwahl, seiner Körpersprache? Also wie ist er rübergekommen als Mensch?
Naja, Körpersprache konnte ich nicht sehr viel wahrnehmen, weil er ja mit dem Rücken zu mir gesessen ist und nach vor zum Richterpult geschaut hat. Er hat, es war kein, wie soll ich sagen, keine klare Aussage in dem Sinne, er hat eher leise gesprochen und soweit ich in Erinnerung habe, hat er auch eher darauf gewartet, gefragt zu werden und nicht einfach von sich aus darauf losgeplaudert, nur als dann so irgendwie um seine Kindheit und so weiter ging, da ist es schon aus ihm herausgesprudelt. Und für mich war das eigentlich der einzige Moment, wo ich ihn weinen gesehen habe, so, wo er sich halt aus Selbstmitleid als Opfer dargestellt hat.
Also darf man vielleicht zusammenfassen, dass er nicht besonders emotional rübergekommen ist, außer wenn es um ihn selber ging?
Würde ich so sagen. Also zumindest diese Teile, in denen ich ihn erlebt habe, weil ich so wie, also die Öffentlichkeit wurde bei einigen Passagen ausgeschlossen. Das war auch zum Beispiel dieses sehr lange Video mit der Einvernahme von der Elisabeth. Also wie er das miterlebt hat, weiß ich nicht. Für mich war und alles, was vorher war, also er hat nicht jetzt protestiert gegen gegen einen Vorwurf oder das nicht. Also er hat sich da eher ruhig verhalten. Mhm. Wie gesagt, sein Gesicht, seine Körpersprache habe ich leider nicht gesehen.
Mhm. Und am zweiten Verhandlungstag, das hattest du ja bereits gesagt, da wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil das lange Video von Elisabeth und ihrer Aussage vorgespielt wurde. Jetzt warst du dabei selbst nicht anwesend und hast deinen Bericht vermutlich auf Berichte des Gerichtssprechers stützen müssen. Man hat hinterher gehört, dass sogar auch Ersatzgeschworene und Psychologen vor Ort waren. Hast du etwas davon mitbekommen, dass die Intensität des Berichts und der Aussage von Elisabeth zu psychischem Stress unter den Geschworenen geführt hat?
Da kann ich gar nichts dazu sagen. Ja, zu den Geschworenen muss ich sagen, es gibt bei allen Verhandlungen, die etwas umfangreicher sind, immer Ersatzgeschworene. In Österreich haben wir an sich 8 Geschworene. Und wenn ein Prozess umfangreicher ist, die Gefahr besteht, dass er vertagt wird oder von vornherein schon für länger geplant ist, dann sind Ersatzgeschworene da, die sich den Prozess so lange mit anschauen, entweder bis einer von ihnen auch zum Einsatz kommt oder zumindest bis zur Beratung, wo es ums Urteil dann geht, ja. Also die sind von vornherein immer da. Und was die Geschworenen im Zusammenhang mit dem Auftritt von Elisabeth, ja, wie die reagiert haben, kann ich nicht sagen, weil dieses Video wurde ja bis zum Ende dieses Prozesstages gezeigt. Das haben wir alle gewusst. Also ich wohne ja dort vor Ort und daher bin ich dann nach Hause gefahren. Ja. Mhm. Und ja, natürlich unter den Medienvertretern, man hat schon gemunkelt, dass die Elisabeth vielleicht doch auch irgendwo da ist, oder aber sie wurde so geheim in das Gerichtsgebäude eingeschleust. Drinnen hat sie offensichtlich auch keiner, von uns hat sie keiner gesehen und schon gar nicht erkannt. Und sie wurde anschließend auch wieder entsprechend geheim wieder hinausgebracht. Also wir haben davon nichts mitgekriegt. Und wie die Geschworenen auf die Einvernahme reagiert haben, das kann ich jetzt nicht, ja, ich würde sagen, dass das Urteil widerspiegelt, deren Reaktion. Ne?
Das stimmt. Wie war denn deine Reaktion, als du wahrscheinlich ja auch eher so ein bisschen im Nachgang gehört hattest, dass Elisabeth selber mit vor Ort gewesen ist, wenn auch ja geheim? Weil es gab ja auch einen Moment, wo Fritzels Anwalt gesagt hat, dass es ja so einen kurzen Blickkontakt zwischen dem Vater und der Tochter gegeben haben soll. Und kurz darauf hat ja Fritzl dann auch alle Anklagepunkte gestanden.
Also bei Sexualdelikten gibt es ja in den allermeisten Fällen vorher diese sogenannten kontradiktatorischen Aufnahmen, damit das jeweilige Opfer nicht in Gegenwart des Angeklagten aussagen muss. Es war für mich daher ganz normal, dass sie nicht da ist, dass das eben nur per Video zugespielt wird. Und ich hätte mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen können, dass sie wirklich persönlich erscheint. Dass sie das gemacht hat, hat entweder zur Aufarbeitung ihres Schicksals dazugehört, manche wollen ihren Peiniger in die Augen schauen, manche möchten ihn nie wiedersehen. Sie hat gehört offensichtlich zur ersten Kategorie, und ich muss sagen, alles, was ich über diese Frau weiß oder erfahren habe, die ist sowas von enorm stark. Ja? Mhm. Und der ist es einfach gelungen. Ja, ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, sich trotz aller widrigsten Umstände durchs Leben zu schlagen, wie schlimm es auch immer gewesen ist. Ja. Also, dass sie dort erschienen ist, dass wir das im Nachhinein erfahren haben, für mich war es nicht überraschend, aber ich habe mir gedacht, alle Achtung vor der Frau. Mhm.
Definitiv. Ich stelle mir das jetzt auch direkt bildlich vor. Es ist, wie du schon gesagt hast, unbeschreiblich. Und die einen brauchen das möglicherweise, um das Ganze dann verarbeiten zu können. Da bin ich auch bei dir, dass es möglicherweise auch für Elisabeth selbst ein wesentlicher Bestandteil war, um sich mit der schlimmsten Zeit ihrer Vita, fast einem Vierteljahrhundert, auseinanderzusetzen und abzuschließen, wenn das überhaupt geht. Aber ich glaube, es sind die wenigsten, die diese Kraft und Stärke haben und sich in einen Gerichtssaal setzen können, um Auge in Auge miterleben zu müssen, was der eigene Peiniger und Täter von sich gibt und wie er sich darstellt. Was da auch möglicherweise noch für Lügen erzählt werden. Denn das hatten wir ja eben. Die Selbstsicht war eine ganz andere mit Weihnachtsbaum und Co. und man war der tolle und gute Versorger. Das hätte ich nicht gedacht, dass Elisabeth tatsächlich selbst ins Gericht geht. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen und hoffen, dass sich das alles in der weiteren Entwicklung auch positiv ausgewirkt hat.
Soweit ich informiert bin, war sie auch nicht während aller Verhandlungstage anwesend, sondern eben nur in dem Verlauf, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Also ich glaube, sie hat sich nur den Teil angehört, wo ihr eigenes Video vorgespielt wurde. Und ich glaube, dass sie, während die Öffentlichkeit wieder aufgerufen wurde, wieder weg war. Mhm. Ich glaube, dass die Gefahr, dass man sie erkennt, dann doch vielleicht zu groß war. Wie gesagt, es hat keiner von den Medienvertretern sie irgendwo wahrgenommen, obwohl schon rund um das Gerichtsgebäude von Anfang an Pressevertreter patrouilliert sind, ob man nicht irgendwo ein Auto sieht, in dem eine Elisabeth Fritzl sitzt.
Mhm. Aber also irgendwo hat man schon damit gerechnet?
Naja, gerechnet. Man weiß ja, wie diese Belagerung dieses Tatorts vor sich gegangen ist, also wo Medienvertreter auf Bäume, auf Mauern und so weiter hinaufgeklettert sind, nur um einen Blick zu erhaschen. Und sogar als dann die Elisabeth mit ihren Kindern in diese Klinik gekommen ist und dort betreut wurde, längere Zeit, auch dort haben permanent Pressevertreter versucht, irgendeinen Blick zu erhaschen, irgendeine Information zu bekommen.
Wie war denn da generell dein Gefühl, also dieser Umgang mit der Presse, dieses Thema sensationslos versus Pietät in dem gesamten Fall? Gab es da klare Grenzen in der Berichterstattung? Wurde vielleicht auch öfter mal übertrieben, gegebenenfalls auch bewusst?
Also ich muss sagen, übertreiben, glaube ich, hat man bei dem Fall gar nicht müssen. Ne? Also ich weiß nicht, mit welchen Fantasien man da noch übertreiben hätte sollen. Den Eindruck habe ich nicht gehabt, dass immer wieder Sensationslust im Spiel ist. Das weiß man. Ich persönlich habe mich bei allen Prozessen, die ich gemacht habe, an klare Grenzen gehalten. Es war natürlich, ich kann das nicht für alle sagen, ich saß in dem Gericht zwischen einer Frau aus dem arabischen Raum und einer Italienerin. Und ja, unterhalten hat man sich überwiegend Englisch. Man musste immer nur hin und her laufen, sofern man im Saal sein durfte, also dann wieder hinaus und wieder hinein. Also Sensationslust von der Menge her an Pressevertretern, ja. Wobei ich sage, die Sensationslust liegt ja eigentlich bei den Zuhörern und Zusehern, die einige Journalisten vielleicht doch im übertriebenen Maß befriedigen möchten.
Mhm. Ilse, du hast ja eben erzählt, dass vor der Ipsstraße, dem Tatort, auch viele Pressevertreter waren. Genau dort hat sich ja auch alles zugetragen. Letztendlich ist der Fall aufgeflogen, als Kerstin, die älteste Tochter von Elisabeth, schwer erkrankte und Josef Fritzl sie ins Krankenhaus gebracht hat. Gibt es aus deiner Sicht Bilder oder Beschreibungen, die dich bis heute verfolgen? Von den Darstellungen der Ermittler oder auch der Forensiker im Prozess? Hast du da ein Erlebnis, ein Bild vor Augen?
Gut, zu dem Zeitpunkt, wo der Fritzl diese Tochter ins Krankenhaus gebracht hat, da hat ja noch keiner von uns was gewusst davon. Was man dann sich erwartet hat bei dem Haus in Amstetten, weiß ich nicht. Es ist halt aus allen Perspektiven fotografiert worden. Was im Gedächtnis geblieben ist, naja, ich habe so den Eindruck gehabt, dass der Fritzl vor seinem Geständnis dieses Selbstmitleid, das hat mich massiv gestört, und sein Versuch, möglichst gut dazustehen, es ist irgendwo natürlich nachvollziehbar. Aber unter Tränen da zu erzählen, was seine Mutter mit ihm gemacht hat, naja, gut. Und nachher, nach dem Video, hat er auf mich eher so resigniert gewirkt, so als ob er sagen wollte, ist eh schon alles egal. Ja? Und er hat ja ab dem Zeitpunkt auch auf die Strategie von seinem Verteidiger sozusagen gepfiffen. Und ja, er hat auch beim Urteil dann, es war offensichtlich weder für ihn und auch nicht für mich eine Überraschung. Und er war da eher gefasst, als ob er das erwartet hätte. Ja. Er hat auch dann den Versuch seines Verteidigers, die rechtlichen Möglichkeiten aufzeigen wollte, das Urteil zu bekämpfen. Auch das hat er völlig negiert. Die Richterin hat ihn nach dem Urteil dann dreimal eigentlich gefragt, ob er das wirklich annimmt. Und er hat dreimal auch geantwortet, ich nehme das Urteil an. Aber ich habe jetzt nicht so in dem Sinn ein besonderes Bild von mir, wo ich sage, das verfolgt mich. Das ist die ganze Causa ein Wahnsinn. Mhm. Ja, für mich war es nicht der einzige Wahnsinn.
Da gebe ich dir recht. Kannst du denn vielleicht noch ein kleines bisschen schildern, wie generell so die Prozesstage waren? Also zum Beispiel auch, es wurden ja auch über die Sicherheitsvorkehrungen gesprochen, die Fritze, ich sag mal, teilweise angeblich ja in seinem Schließsystem installiert hat. Und da haben ja auch Experten vor Ort mit ausgesagt, gab es dabei irgendwas, was überraschend sozusagen noch ans Licht gekommen ist, was man vorher noch nicht direkt wusste? Oder waren das auch Momente, die vielleicht einfach sehr sachlich waren, wo man nicht so gut folgen konnte?
Naja, also ich muss sagen, diese technischen Vorkehrungen, da kann ich mich eigentlich nicht an irgendwelche Einzelheiten erinnern, sondern das war insgesamt doch sehr ausgeklügelt, würde ich sagen. Ja, es zeigt eigentlich, dass er sich in meinen Augen nicht geisteskrank war oder ist, sondern dass er eigentlich über eine hohe Intelligenz verfügt. Also es ist so schwer, ihn zu beschreiben, weil man kann sich ja in so einen Menschen nicht hineinversetzen. Mhm. Und dass er so lange geplant hat und das alles dann so umgesetzt hat, ja, wie gesagt, ich an die Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. Ich habe nur diese Bilder vor mir, wo man dieses Verlies gezeigt hat. Schrecklich. Mhm. Und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich versuche mir vorzustellen, wie das für einen Menschen sein muss, der über so lange Zeit im Finsteren sitzt, nur Angst hat und eigentlich nicht resigniert, sondern doch immer weiterkämpft. Mhm. Oder auch diese Sicherheitsdetails, die ja dann auch teilweise durch falsche Dinge noch verschärft worden sind, mit der Drohung von Strom, wenn da wer aufmacht und so weiter. Also ich bin sprachlos dahingehend, wie er überhaupt das schaffen konnte, dieses Verlies so zu bauen, ohne dass das jetzt irgendwem, entsprechend aufgefallen wäre. Mhm. Das ist mir ein Rätsel. Und natürlich auch seine Besuche mit den Dingen, die er mitgebracht hat und so weiter. Wie er das geschafft hat, das ist, ja, kann ich, da, ich weiß nicht, ich kann auch nicht mehr sagen, was er dazu gesagt hat. Ich weiß nur, dass es stattgefunden hat und von einigen, die vielleicht ein bisschen was mitgekriegt haben, so zum Beispiel, dass sie nicht in den Keller durften. Naja, man muss schon ein absoluter Schwarzseher sein, um bei jeder, hinter jeder seltsamen Verhaltensweise unserer Mitmenschen so ein kriminelles Verhalten dahinter zu vermuten, ne?
Das stimmt, das haben wir im Podcast ja auch schon erzählt, dass es ja nicht das Erste ist, woran man denkt, wenn man sagt, man darf nicht in den Keller, dass man sagt, oh, da hält ja bestimmt jemanden gefangen. Vielleicht sagt man das mal als Scherz, aber man würde es nie ernsthaft glauben in dem Moment.
Ja, also es gibt alles Mögliche, was man da vermuten kann, aber wie gesagt, es ist ja auch gar nicht so leicht, dann irgendwo hinzugehen und sagen, was ich, Polizei, schaut mal bei denen Keller, der lässt uns da nicht hinein. Ja, also es ist, ja, es sind viele Dinge, wo man halt im Nachhinein dann vielleicht etwas klüger ist, aber.
Hat es denn etwas im Prozess gegeben, dass man, auch wenn das in dieser Situation alles andere als nachvollziehbar ist, zumindest hat sagen können, es ist klar geworden, warum Josef Fritzl das getan hat? Gibt es da eine Erklärung für? Du hast eben die Geschichte kurz angerissen, wo Fritzl von seiner Mutter und seinem Verhältnis zu seiner Mutter erzählt hat. Da hat es ja auch die Situation gegeben, dass er sie wohl in einem Zimmer eingemauert haben soll, wo die alte Dame dann auch verstorben ist. Ist das eine Situation, die ihn in der frühesten Kindheit geprägt hat? Konnte Frau Primaria Kastner aus psychologischer Sicht eine Antwort zu dem Warum geben oder ist das offen geblieben?
Da kann ich eigentlich nur den Eingangssatz von der Frau Kastner wiederholen, indem sie gesagt hat, wer so etwas macht, muss gestört sein. Ja. Er selbst müsste aufgrund seiner Intelligenz, sage ich jetzt einmal, müsste er erkannt haben, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und da muss ich sagen, hätte er als intelligenter Mensch erkennen müssen und auch die Verantwortung dafür gehabt, etwas gegen seine sonderbaren Gefühle, Gedanken und so weiter zu unternehmen, sich in Behandlung zu geben oder wie auch immer. Mhm. Ich kann das Motiv in seiner Kindheit zu suchen, ja, das macht man ja bei vielen psychischen Erkrankungen, mag sein, dass es für ihn traumatisch war, keine Frage. Es rechtfertigt für mich dennoch nicht sein Verhalten, weil wenn alle, die eine problematische Kindheit haben, und davon gibt es sicher genug, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, ja, ich weiß nicht, wenn die alle sich dann auf ähnliche Weise abreagieren, naja, das kann ich nicht verstehen. Und außerdem muss ich sagen, das, was er in seiner Kindheit erlebt hat, ist nichts gegen das, was er seiner Tochter und den Kindern angetan hat.
Das stimmt.
Absolut. Fritzl beklagt sich darüber, wie schrecklich seine Kindheit war, obwohl er seiner Tochter noch etwas viel Schlimmeres angetan hat. Hier gibt es Überlegungen und Diskussionen zum Thema Resilienz. Die Frage hatten wir ja schon. Wie konnte Elisabeth all die Jahre den Terror und das Martyrium ertragen? Es gibt Theorien, die besagen, dass selbst Verbrecher genetisch möglicherweise auch positive Eigenschaften besitzen. Fritzl mag selbst eine hohe Resilienz gehabt haben, wenn er 4 Wochen in Urlaub war und Elisabeth und die Kinder während dieser Zeit unbegleitet im Kerker zurückgelassen hat. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Es muss ja ein sehr hohes Risiko gewesen sein, dass alle Gefangenen in der Zwischenzeit versterben, während Fritzl sich in Thailand vergnügte. Da gibt es eben die These, dass manche sagen, so furchtbar und grausam das klingt, Elisabeth hat ihre Resilienz möglicherweise von Josef Fritzl geerbt, der offensichtlich selbst eine hohe Resilienz hatte. Er hat das, was er seiner Tochter und den Kindern antat, einfach auf die Seite geschoben. Nachdem er im Kellerverlies war, ist er nach oben gegangen und hat ein Grillfest mit den Nachbarn gefeiert. Da muss ja für ihn eine Möglichkeit bestanden haben, etwas zur Seite zu schieben. Und das muss auch für Elisabeth ein Weg gewesen sein, um all die ganzen Qualen und die Dauer der Gefangenschaft zu überstehen. Sie brauchte eine sehr, sehr hohe Resilienz.
Ja, das ganz sicher, ja. Und dass sie es jetzt auch geschafft hat, wieder ein, ich sage jetzt, relativ normales Leben zu leben. Ich habe diese Elisabeth nie gesehen, nie gesprochen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob man genetisch da was mitkriegt. Ja, darüber streiten sich vermutlich noch alle, weil kriegt man das Böse genetisch mit? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Sondern die Intelligenz von Fritzl, damit die Tochter selbst auch überlegt. Die hat sie möglicherweise von ihm gehabt. Aber wie gesagt, ich kann über diese Elisabeth nicht sagen, was war das ihr Überlebensinstinkt oder vor allem die später dann vielleicht ihr unbedingtes Dasein für ihre Kinder. Ich weiß es nicht.
Ja, gar kein Problem, Ilse.
Das kann ich nicht sagen. Ich kann es auch darüber. Nein, ich kann mir es auch nicht vorstellen, ja, wie man da sein müsste.
Ich glaube, das kann sich keiner von uns vorstellen.
Ich weiß, dass Menschen Enormes schaffen, ja, wenn ich mir vorstelle, dass Kinder irgendwo entführt werden und dann als Sexsklaven missbraucht werden und so weiter, die dann auch irgendwann wieder mal ins Leben sozusagen zurückkehren. Ich meine, es gibt die wahnsinnigsten Beispiele für das, was der Mensch eigentlich aushalten kann. Mhm. Aber man kann es selbst, wenn man das nicht erlebt hat, sich nicht vorstellen.
Das stimmt.
Also, das kann man nicht erklären.
Ja, wurde denn im Prozess generell vielleicht auch mal über das Thema des Doppellebens, was Fritzl geführt hat, gesprochen? Also kam das sozusagen auch während des Prozesses zur Sprache, weil wir haben ja gerade schon mal ganz kurz das angerissen, dieses, ne, man ist unten, er tut da wirklich unaussprechliche Dinge und geht hoch und feiert die Grillparty und dann ja auch die drei Kinder, die er hochgeholt hat. Also gab es, also wurde sozusagen im Prozess auch über diese vielleicht Warnsignale oder ähnliches gesprochen, die Nachbarn, die ja manches ja, also nicht das bemerkt haben, aber die manche Dinge ja bemerkt haben, wie den hohen Stromverbrauch und ähnliches. Also kam das da auch zur Sprache?
Also ob das im Prozess zur Sprache kam, kann ich nicht mehr sagen. Aber natürlich wurde außerhalb des Gerichts sehr viel darüber gesprochen und gemutmaßt und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass der Fritzl ein Typ war oder ist, den man nicht so ohne weiteres einen Fehler vorwirft oder ich glaube, den hält man sich, was Streit betrifft und so weiter, eher vom Leib. Ja. Mhm. Also seine Reisen, da hat sich ja damals keiner was gedacht dabei. Und so wie er selbst gesagt hat, dass wenn er aus dem Keller heraus war, hat er das ausgeblendet, ja. Mhm. Und so wie er auch gesagt hat, wie der Säugling da so schwer krank war und er hat das begründet, so dass er nichts unternimmt mit dem Satz, wie es kommt, so kommt's, ja. Mhm. Also so, er überlässt das quasi dem Schicksal.
Jetzt hat Sakura eben schon gesagt, dass drei Kinder nach oben geholt worden sind. Es hat ja dann auch Behördenkontakt gegeben. Ist seinerzeit das Thema schon kontrovers diskutiert worden, dass man gesagt hat, wenn die Behörden, wenn das Jugendamt, die Polizei oder andere Stellen das früher strenger kontrolliert hätten, vielleicht dem Ganzen auf den Grund gegangen wären und sich nicht mit angeblichen Briefen von Elisabeth hätten abspeisen lassen, dass man das Ganze dann früher hätte bemerken können?
Ja, wenn so eine Sache ans Tageslicht kommt, dann ist natürlich der Aufschrei groß und man versucht halt dann die Fehler, die gemacht wurden, zu finden. In dem Fall halt auch bei den Behörden. Das habe ich auch schon beim Fall Kampusch erlebt und auch bei anderen, wo man auch den Behörden massive Fehler vorgeworfen hat. Ich habe das Gefühl, es gibt auch in der, wir sagen, auch unter den Behörden solche und solche Menschen, sogenannte schwarze Schafe oder unfähige Leute. Ich kann es nicht sagen, ja, ob hier Fehler gemacht wurden oder wie ein anderer reagiert hätte, wenn ihm dieses oder jenes aufgefallen wäre. Ich habe selbst erst in den vergangenen 5 Jahren mit einem Fall zu tun gehabt und mehr oder weniger immer noch. Seltsamerweise geht es hier auch um ein Verbrechen, das an Grausamkeit mit dem Fall Fritzl durchaus vergleichbar ist. Das Eigenartige daran ist, dass dieser Verdächtige ein guter Bekannter von Herrn Fritzl war und auch dort in der Nähe von Amstetten gelebt hat. Und ja, wenn es euch interessiert, erzähle ich da gern drüber.
Ja, sehr gerne.
Gern.
Ja, also das ist ein Fall, der 2019 ins Rollen kam, als ein Geschwisterpaar Anzeige gegen ein Familienoberhaupt erstattet hat, wo sie behauptet haben, dieses, ich nenne ihn jetzt Arthur B., dieser Arthur B. hätte 40 Jahre zuvor seine damalige Lebensgefährtin ermordet und unter einer Betonmauer vergraben. Es sind dann ab 2019 natürlich Ermittlungen in Gang gekommen und es wurde zwar bis heute noch keine Leiche gefunden, aber es sind Dinge ans Tageslicht getreten, wie ich sie mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorstellen konnte. Und damit meine ich eben Grausamkeiten und auch andere. Also man kann den Strafkatalog beinahe komplett übernehmen. Dieser Arthur B. ist dann verurteilt worden wegen grausamster Sexualdelikten an seinen minderjährigen Nichten, wobei eine von ihrem 5. Lebensjahr weg bis dorthin, wo sie bereits selbst schwanger war, x-mal vergewaltigt wurde. Also es sind unvorstellbare Dinge in dieser Familie passiert. Das ist eine völlig unüberschaubare Großfamilie. Und er wurde eben dann zu 13 Jahren Haft wegen dieser Sexualdelikte verurteilt. Und leider muss ich sagen, ist er im Dezember vergangenen Jahres, ist er leider Gottes verstorben. Damit wurden auch alle Ermittlungen gegen ihn natürlich eingestellt. Er selbst, muss ich dazu sagen, hat Zeugen gegenüber einmal erwähnt, dass er 3 Frauen umgebracht hat. Auf diesem Grundstück und auch auf dem Nachbargrundstück wurde insgesamt 4-mal gegraben. Nach Aussage oder nach Meinung von Leuten, die sich mit sowas auskennen, hätte man bei allen 4 Grabungen zwar sehr viel, aber nicht tief genug gegraben. Seltsamerweise, und das ist jetzt das, was mich eigentlich heute noch beschäftigt, ist, dass man bei der zweiten Grabung hat man ein Tuch gefunden, man hat es fotografiert und wieder weggeworfen. Und später dann hat der Sohn dieser Vermissten, der da mit einem Jahr von seinem leiblichen Vater dann zum Bruder abgeschoben wurde, da war die Mutter schon weg, der hat in den Ermittlungsakten dieses Foto gefunden und hat es unter anderem dem Obmann des Vereins Österreich findet euch gezeigt. Und dieser Obmann war von Berufswegen in der Vermisstenabteilung beim Bundeskriminalamt der Chef, glaube ich. Jedenfalls hat der beim Anblick des Fotos so quasi, das war für ihn wie ein Blitz und er hat gesagt, das ist ein Abdruck eines menschlichen Schädels. Ja, wie gesagt, das Tuch wurde weggeworfen und von da an eigentlich seitens der Behörden völlig ignoriert und abgetan. Und nun ist es so, dass ein Zahnarzt dieses Bild umfassend vermessen hat und sich das alles genau angeschaut hat und dann eine Expertise zusammengestellt hat, in der er eindeutig sagt, das ist der Abdruck eines menschlichen Schädels. Hier sind die Vorderzähne, das ist Kiefer und so weiter und so fort. Ja, es ist alles perfekt beschrieben, wurde auch von den Behörden negiert mit dem Argument, er sei kein gerichtlich beeideter Sachverständiger. Und ja, nachdem der Herr Arthur B. mittlerweile verstorben ist und die Ermittlungen gegen ihn eingestellt wurden, es gibt zwar jetzt noch den Fall der Maria O., der Vermissten, wo natürlich der Sohn in erster Linie wissen möchte, was ist mit meiner Mutter passiert. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe in der Familie, die also diesem Arthur B. ja endlich das Handwerk legen wollten, die daran interessiert sind, dass man hier doch noch einen Spezialisten findet, der sich dieses Bild anschaut und entsprechend auch untersucht und bewertet. Das ist eigentlich jetzt, ja. Und es ist sehr schwierig, hier jemanden zu finden, der sich quasi über sowas drüber traut. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das für einen Experten ein absolut interessanter Fall wäre. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass man heute mit künstlicher Intelligenz doch einiges hier auch herausfinden könnte. Weil ich sag, wenn das wirklich der Schädelabdruck eines Menschen ist, ja, und dieser Herr Arthur B. von drei Frauen gesprochen hat, die er getötet hat, ja, dann könnten die ja alle dort liegen. Mhm. Aber wie gesagt, also.
Unbegreiflich. Das ist ja tatsächlich seinerzeit dann auch zu dem Zeitpunkt wohl losgegangen, als Josef Fritzl das auch mit seiner Tochter gestartet hat.
In etwa. Also diese Frau, diese vermisste Frau, die ist 1982 verschwunden. Und es ist, wie gesagt, erst 2019, also schon sehr viel später, erst eine Vermisstenanzeige gemacht worden, wobei ich sagen muss, hier haben 40 Jahre lang sehr, sehr viele weggeschaut. Ja, es hat sie, dieser Herr Brandner hat sich im Laufe seines Lebens Dinge geleistet und ist eigentlich nie dafür zur Verantwortung gezogen worden.
Das hat mich schon gewundert. Diese 13 Jahre für das, was er getan hat, erschienen mir jetzt relativ wenig. Dadurch, dass er tot ist, sagen wahrscheinlich viele, selbst wenn wir jetzt was finden, kann er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich finde das ganz, ganz furchtbar, wenn man sich vorstellt, da ist jetzt möglicherweise was und keiner weiß, was passiert ist.
Ja.
Wo liegen die Opfer? Sind das wirklich nur drei?
Ja, das fängt aber schon in den 80er Jahren an, weil der Vater von dem, also besser gesagt der Verdächtige, diese Maria O. hätte damals im Frühjahr 82 einen Termin bei Gericht gehabt, weil sie mit allen Mitteln versucht hat, das Sorgerecht für den Kleinen zu bekommen. Das wollte der Vater verhindern, weil das hätte bedeutet, wenn sie das Sorgerecht hat, müsste er Alimente zahlen. So gesehen wäre ihm das Kind zu teuer geworden. Und er hat also alles versucht, sie daran zu hindern. In der Familie herrschte brutalste Gewalt. Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe darüber jetzt ein Buch geschrieben, zwar nicht eins zu eins zu dem Fall, aber unvorstellbar. Und es hätte damals ja schon müssen das Gericht nachforschen, wo ist diese Maria, als sie nicht zum Amtstermin erschienen ist.
Das stimmt.
Keiner hat nachgefragt. Alle haben sich damit begnügt, dass der Verdächtige behauptet hat, sie sei zu ihrem Bruder nach Kanada ausgewandert und hätte ihn und den Säugling sitzen lassen.
Ja, das ist unvorstellbar.
Ja, und da gibt es natürlich noch jede Menge. Man hätte ja damals müssen schon einmal nachforschen, wo ist die jetzt? Ja, weil letztendlich hat ja auch dann der Bruder des Verdächtigen den Buben adoptiert. Und soweit ich weiß, hätte ja die Mutter damit auch einverstanden sein müssen. Ne?
Ja.
Es wurde nichts unternommen. Es geht um Betrug in enormem Ausmaß, Sozialbetrug, Finanzbetrug und so weiter. Die 13 Jahre hat er bekommen, weil er offiziell als unbescholten gegolten hat. 15 Jahre wäre das Höchstmaß gewesen. Als Unbescholtener hat man halt Milderungsgrund. Daher waren es nur 13 Jahre, wobei er unter fadenscheinigen Methoden nach der Rechtskraft von dem Urteil es geschafft hat, sich noch, ich glaube, mehr als ein Jahr vor der Inhaftierung zu drücken, sich als haftuntauglich bewerten ließ, obwohl er in seinem privaten, normalen Umfeld agiert hat wie eh und je. Also es ist für mich, muss ich sagen, übertrifft dieser Fall quantitativ den Fritzl noch bei Weitem. Und zum Fritzl muss ich sagen, in meinen Augen muss der Fritzl froh sein, dass er in einem österreichischen Gefängnis gelandet ist. Es gäbe Länder, wo er nicht so
wo man ihn nicht so lange noch hätte leben lassen, in Anführungszeichen, vermutlich.
Na, ich gehe gar nicht davon aus, ich spreche jetzt gar nicht davon, dass man ihn umbringt oder so, ja. Aber die Haftbedingungen sind natürlich in Österreich im Vergleich zu vielen anderen Ländern nur doch sehr, ich sage jetzt zivilisiert.
Zivilisiert, human, genau.
Ja.
Da ist schon einiges an Komfort, der woanders definitiv nicht da wäre. Da wäre es dann schon ein dreckiges Loch, kann man sagen.
Ja.
Das wäre dann schon vergleichbar mit dem Verlies.
Ja.
Und die Bestrebungen jetzt, dass er da irgendwie wieder in Freiheit kommt und in einem, weiß ich nicht, Altersheim oder so. Ich muss sagen, dafür habe ich persönlich kein Verständnis.
Nein, also ich glaube, da können wir auch, also ich spreche jetzt mal für uns beide. Ich hoffe, du siehst es genauso wie ich, aber ich glaube, da hat keiner von uns Verständnis dafür, weil er hat schlimme Dinge getan und Menschen, die sowas tun, und das auch über so einen langen Zeitraum, die ändern sich nicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber
Ja, auch wenn er körperlich oder geistig oder wie auch immer gar nicht mehr in der Lage ist, dazu solche Dinge zu machen, wenn man sich in seine Opfer hineinversetzt, ja?
Ja.
Also einfach zu wissen, der wird jetzt wieder gut betreut in irgendeinem Seniorenheim. Also ich weiß nicht.
Nee, das möchte, glaube ich, keiner.
Das ist es.
Ja.
Der Opferschutz steht über allem. Da geht es nicht darum, ob er jetzt Demenz hat oder ob er überhaupt noch etwas tun kann. Ich glaube, das ist das Signal an sich. Wenn der freikäme, wäre das falscheste Signal, was man senden könnte. Auch für Elisabeth und die Kinder. Wenn die mitbekommen, der kommt jetzt frei und kann seine letzten Tage, Wochen, Monate, die er vielleicht noch hat, irgendwo mit der Ziege, wie er sich das vorstellt, auf einem Grundstück leben, das wäre absolut fatal.
Ja, ja, das stimmt.
Wie gesagt, das ist rechtlich, besteht die Möglichkeit, daher ist seine Verteidigerin, seine Anwältin dahingehend auch aktiv. Ob es ihr gelingt, ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja.
Das wäre generalpräventiv eine Katastrophe.
Mhm. Wir haben ja jetzt gerade schon mal ganz kurz das Wort Loch sozusagen mit angesprochen. Man kann ja irgendwo auch diesen fensterlosen Keller, wo sich Elisabeth und die Kinder ja befunden haben, die Zeit über ja auch als Art Loch bezeichnen, weil lebenswürdig war das jetzt ja nicht unbedingt.
Nein.
Ist denn, um das Ganze sozusagen noch einmal ganz kurz auf den Prozess zurückzuführen, irgendwas noch zu dem Thema Gesundheitszustand der Opfer oder auch der Geburten im Keller besprochen worden während des Prozesses? Also ob es da irgendwelche, also klar, wahrscheinlich auch in Richtung Vitaminmangel, Entwicklungsstörungen oder ähnliches, also wurde da über irgendwas gesprochen? Gerade auch die Geburten, das ist ja, also ich glaube, jede Frau, die schon mal ein Kind bekommen hat, weiß ja, wie die Zeit danach für einen ist. Und dann hat man ja aber normalerweise eine gute Betreuung, muss man ja auch sagen. Und das hatte Elisabeth ja alles nicht.
Ich muss dazu sagen, natürlich wurde beim Prozess auch der medizinische Aspekt von allen Seiten beleuchtet. Ich kann es jetzt nicht mehr im Detail sagen. Ich glaube, es reicht ein ganz normaler Hausverstand in Kombination mit etwas Empathie, um sich vorstellen zu können, dass ein so langer Aufenthalt unter derartigen Bedingungen gesundheitlich nur massive Schäden nach sich ziehen muss. Ja? Also jetzt abgesehen, ich meine, jeder weiß, dass man mit seinem Baby möglichst viel hinaus soll, ans Licht, an die Sonne, wegen zum Beispiel Vitamin D, ja?
Ja.
Für den Knochenbau. Oder auch, was die Zähne betrifft. Oder ja, alles Mögliche. Oder dass zum Beispiel eine Geburt auf einer schimmligen Matratze und dann noch mit Hilfe von rostigen, ich glaube Scheren waren es, dass das natürlich entsetzlich sein muss. Da brauche ich nicht einmal selber ein Kind bekommen haben. Und jeder weiß, dass wenn ein Baby, ein Kleinkind, wenn das Bauchweh hat und schreit und schreit und weint und weint und ich kann als Mutter nichts machen, außer es in die Arme zu nehmen und zu trösten. Ja? Ich meine, das ist natürlich eine irre Belastung. Und ich weiß nicht, welchen Krankheiten diese Kinder dann da im Keller noch ausgesetzt waren. Es gab ja eigentlich keine gezielte medizinische Versorgung. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, so Schmerztabletten oder sowas hat er ihnen, glaube ich, mitgebracht. Aber damit ist es natürlich nicht getan.
Das stimmt.
Also, wie gesagt, ich kann, dass ich und oder der eine Sohn, der eigentlich größer war als das Verlies hoch, ja, dass sich das auswirkt, ist auch keine Frage.
Ja.
Und ich weiß nicht, inwieweit man diese körperlichen Probleme oder diese körperlichen Folgeschäden wieder beseitigen konnte medizinisch. Das weiß ich nicht. Könnte mir vorstellen, dass doch so mancher Schaden nicht gut zu machen ist. Ja, und psychisch ist es für mich unvorstellbar, wie die Frau das geschafft hat, sich da wieder ein einigermaßen normales Leben aufzubauen.
Jetzt haben wir Elisabeth und ihre Rolle als Mutter im Keller besprochen. Elisabeth hat ja selbst ihre Mutter praktisch die ganzen Jahre über sich wohnen gehabt.
Ja.
Hat es zu der Rolle von Rosemarie Fritzl auch Aussagen oder Sachverhalte gegeben? Das ist für mich überhaupt nicht verständlich, wie eine Ehefrau all die Jahre nicht mitbekommen haben will, was der Gatte im Keller tut. Gab es eine Thematisierung dieses Sachverhalts? Hat Rosemarie Fritzl sich dazu vielleicht einmal selbst geäußert? Ist da irgendwas bekannt?
Kann ich mich nicht erinnern. Es ist nur so, dass die Frau nichts bemerkt hat. Das war mir und meinen Kollegen äußerst suspekt. Aber er dürfte dann doch so ein dominanter Mensch gewesen sein und sie ihm, ja, wie soll ich sagen, total ergeben oder wie auch immer. Vielleicht gab es auch Gewalt oder so, das weiß ich nicht. Jedenfalls, sie hat also nichts, angeblich nichts gewusst. Sie hat sich auch nicht in den Keller getraut, weil sie ja nicht durfte. Und ja, dass sie nicht einmal, wenn er nach Thailand oder sonst wo hingereist ist, einmal nachschauen gegangen ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht und muss ehrlich sagen, sie konnte sich ja auch der Aussage entschlagen, weil sie ja die Ehefrau war.
Unbegreiflich. Ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ganz merkwürdig. Nach der Zusammenführung und während der Klinik soll es die Situation gegeben haben, dass Elisabeth ihre Mutter rausgeworfen haben soll, weil sie das Ganze auch nicht hat verstehen können.
Ja, also das wird sie vermutlich gemacht haben, nachdem sie das alles irgendwo, ich meine, die musste das ja auch erst begreifen. Die musste ja auch erst begreifen, wieso ihre Mutter nicht zu Hilfe gekommen ist. Ja? Also ich glaube, das war einfach auch ein langer Prozess und am Anfang wird sie sicher mit anderen Problemen gekämpft haben. Ja. Und irgendwann werden diese Themen zwischen den beiden, naja, entsprechend zur Sprache gekommen sein. Und das vielleicht hat ihr die Elisabeth das auch nicht geglaubt, dass sie nichts mitbekommen hätte. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist generell immer eine sehr, sehr schwierige Situation. Also egal, wo irgendwie es einen Täter oder eine Täterin gibt, es wird ja immer die Frage gestellt, hätte der Partner nicht etwas mitbekommen müssen? Und also aus einigen Interviews, jetzt nicht gerade mit Rosemarie, aber mit anderen, hat man ja schon mitbekommen, dass viele gesagt haben, ja, es gab immer mal Verdachtsmomente, aber das, was wir am Anfang ja in der Folge auch schon thematisiert haben, man hätte halt das niemals erwartet.
Das ist richtig, ja.
Das heißt, man hätte vielleicht eher gedacht, der Partner hat, ich sag mal ganz blöd gesagt, vielleicht auch eher eine Marihuana-Farm da unten, aber nicht, dass er die eigene Tochter da unten gefangen hält. Also, ne, so vom Verhältnis her. Und häufig nehmen die gerade die Ehefrauen dann ja auch diese Rolle ein, dass wenn der Mann, er war ja auch sehr bestimmt an vielen Stellen,
ja,
dass sie dann sich vielleicht auch gar nicht mehr getraut hat. Und wenn er sagt, du gehst nicht in den Keller, dann hat sie es irgendwann einfach akzeptiert.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe im Laufe dieser vielen Prozesse, die ich mitgemacht habe, mehrere Fälle auch gehabt, wo sich Frauen überhaupt nichts getraut haben, was ihnen der Mann verboten hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe Frauen erlebt, die brutalst geschlagen wurden und ja, Anzeige erstattet und so weiter. Und sind dann mit ihrem Partner vor dem Gerichtssaal händchenhaltend gesessen, Dann haben sich die Frauen der Aussage entschlagen und mangels Zeugen musste man den Angeklagten freisprechen. Ja. Und die sind wieder händchenhaltend nach Hause gegangen. Mhm. Ich sag jetzt, bis zum nächsten Mal dann, ne?
Ja, das ist ja eine ganz gefährliche Abwärtsspirale bei sowas.
Ja, und diese Gewalt war auch zum Beispiel in der Familie, in der Großfamilie vom Arthur B. ein tägliches Thema. Ja? Er hat seine Parallellebensgefährtin mehrfach brutal zusammengeschlagen, die war auch bewusstlos. Die Kinder haben Dinge erlebt, also ja. Ja, und es ist eben 40 Jahre nichts passiert.
Hat dieser Fall mit dazu beigetragen, dass du zu Österreich findet euch gegangen bist und praktisch die Tätigkeiten vom Gerichtssaal hin zu Prävention und Suche verlagert hast? Oder was war der Auslöser dafür?
Dass ich zu Österreich findet euch gegangen bin. Ich habe den Verein bzw. den Obmann kennengelernt. Ich habe die Prozesse von dem Arthur B. mitgemacht und da ist der damals die Anzeige erstattet hat, an mich herangetreten als Journalistin und hat mich gefragt, ob ich an einem interessanten Fall interessiert wäre. Mhm. Und das, was mir der dann in 5 oder 6 Stunden hat das gedauert, erzählt hat, war für mich ja unfassbar. Und er hat sich aber dann nicht nur an mich als Journalistin gewandt. Ich habe insgesamt, glaube ich, 12 Beiträge über diesen Herrn Arthur B. geschrieben. Er hat sich auch an den Verein Österreich findet euch gewandt. Und der Obmann Christian Mader ist hier, wie er diesen Abdruck auf dem Tuch gesehen hat und die ganze Geschichte, die er darum erfahren hat, sehr aktiv geworden und dadurch sind wir natürlich auch in Kontakt gekommen. Und wir sind eigentlich beide, glaube ich, noch daran interessiert, den Fall Maria O. insofern zu klären, dass wir möchten, wenn möglich, die Überreste von dieser Frau finden, um dem Sohn, um ihm das zu ermöglichen, dass er seine Mutter entsprechend bestatten kann.
Jeder hat das verdient.
Was der mitgemacht hat, das kann man sich nicht vorstellen. Und das war eigentlich dann der Kontakt mit dem Verein. Und da kamen dann auch Podcast-Anfragen, wo mich der Herr Mader gebeten hat, mitzumachen. Und ja, und so sind wir, und ich bin seit kurzem in Pension. Mhm. Und ja, bald danach hab ich dann eben, ja, es war so, der Verein wächst und wächst. Der Herr Mader kriegt immer mehr und mehr zu tun. Er hat ganz tolle Mitarbeiter. Und ja, mhm. Er hat mich einfach gefragt, ob ich als Pressesprecherin bei ihm einstecken möchte und habe eigentlich nicht lange überlegt und seither gibt es eine Pressestelle und ich bin halt die Vermittlerin zwischen Verein und Presse.
Mhm. Ilse, ich finde das ganz toll, dass du das machst und auch, dass es generell diesen Verein überhaupt gibt. Und wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn wir vielleicht mal wirklich gemeinsam auch eine Folge zu Maria O. machen würden. Weil wir da natürlich auch gerne auch mit Reichweite mitgeben möchten, damit vielleicht dieser Fall wirklich aufgeklärt werden kann und auch, dass ihre Überreste gefunden werden. Und ich glaube an dieser Stelle, weil wir jetzt schon doch sehr lange mit dabei sind, wenn das auch ein sehr spannendes Interview ist und ich könnte auch noch die nächsten Stunden gemeinsam hier mit euch verbringen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt noch einmal vielleicht das Ganze gemeinsam abschließen. Gibt es denn vielleicht aus deiner Sicht zu Josef Fritzl noch etwas, weil es sind jetzt ja doch einige Jahre seit dem Urteil auch vergangen, auf das man aus deiner Sicht zurückblicken kann? Das heißt, Hast du das Gefühl, dass sich etwas dadurch verändert hat? Oder gab es auch dieses während des Prozesses das Gefühl von Gerechtigkeit aus deiner Sicht? Also, dass du quasi nochmal so die letzten Dinge, die du zu dem Fall sagen möchtest, für uns zusammenfasst?
Wenn ein Fall wie der Josef Fritzl an die Öffentlichkeit kommt, dann gibt es auf der einen Seite, wie gesagt, die Suche, wer hat sich falsch verhalten, wer hat Fehler gemacht. Das andere ist dann immer der Ruf nach härteren Gesetzen. Im Grunde genommen müsste sich jeder Mensch selbst an der Nase nehmen und vielleicht sich doch bei dem anderen oder bei dem einen oder anderen etwas überlegen. Ja, also ich muss jetzt nicht jedes Mal, wenn das Baby bei der Nachbarin schreit, zur Polizei rennen. Aber wenn es so wirklich deutliche Hinweise gibt, dann wäre vielleicht doch der Schritt anzuraten. Und es gibt ja auch andere Hilfsorganisationen, an die man sich da wenden kann, sollte die Polizei das halt nicht entsprechend ernst nehmen oder aufnehmen oder wie auch immer. Ja. Geändert, ja, es haben sich relativ viele Gesetze auch in der Zwischenzeit verändert. Es wurden die Eigentumsdelikte nicht mehr höher bewertet als die körperlichen Delikte. Und Sexualdelikte sind auch teilweise strenger zu bestrafen. Ja, ich habe nur nicht den Eindruck, dass durch diese Änderungen in der Gesetzeslage irgendwas verändert bei den Menschen. Mhm. Und ich glaube, dort ist eigentlich das, wo man ansetzen muss.
Absolut, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir miteinander als Gesellschaft aufeinander achten und lieber auch mal einen Moment früher aktiv werden, bevor es dann zu spät ist. Da bin ich absolut bei dir.
Ja.
Ja, und auch ganz wichtig, wirklich das Hinschauen. Weil wir sehen es, egal in welchen Berichterstattungen, immer wieder, dass es Momente gibt, ich sag mal auch sehr banal, wenn du siehst, dass auf der Straße jemand Streit hat. Es ist ja ein Unterschied, ob man Streit hat oder ob man sieht, wie jemand anderen zum Beispiel schlägt. Und viele Leute gehen einfach nur noch weiter heutzutage.
Ja.
Natürlich muss man nicht dazwischen gehen. Das ist manchmal schwierig, aber
sogar wenn jemand am Gehsteig liegt, ja, gehen Leute vorbei.
Ja. Ja, also ich weiß selber, ich habe damals aus einem Bus heraus die Polizei gerufen, weil ich gesehen habe, dass bei einer Bushaltestelle Füße hinter dem Bushäuschen herausgeguckt haben. Und ich habe das erst dem Busfahrer gesagt, der ist rausgegangen, ist rein, ist weitergefahren. Ich frage ihn, was soll denn das? Und er, ja, das ist nur so ein Penner, der schläft da häufiger. Aber es war draußen sehr, sehr kalt. Und dann habe ich die Polizei gerufen und habe gesagt, da liegt jemand, schaut bitte danach, weil es ist ganz egal, was die Person für einen Hintergrund hat, aber wenn die da draußen liegt und eventuell erfriert oder vielleicht auch, wenn sie alkoholisiert wäre, an ihrem Erbrochenen stirbt, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, also die meisten wollen gar nicht mit sowas konfrontiert sein. Also denen ist das, weiß ich nicht, unangenehm, zu anstrengend oder ja, einfach, da fehlt es einfach an der Empathie.
Mhm. Ja, liebe Ilse, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist.
Gern geschehen.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Ilse. Es waren wirklich beeindruckende Ausführungen deinerseits. Man ist praktisch noch einmal eingetaucht in die Zeit, hat dich ein bisschen auf dieser Zeitreise begleitet. Schönen Dank, dass du dich so erinnert hast und dass du auch den Vergleich gezogen hast zu anderen Fällen. Da gibt es ja tatsächlich durchaus leider auch noch weitere, die in diese Richtung gehen. Ich fand das schön, was Sakura gesagt hat. Vielleicht kann man den Fall dann auch noch einmal gemeinsam in ein Format packen. Das würde mich sehr freuen.
Ja, gerne. Ich bin überzeugt davon, dass euch der Stoff für euer Podcast nicht ausgehen wird.
Leider. muss man an der Stelle sagen.
Ja, ja, es ist so. Ich bedanke mich auch bei euch. Es war nett, euch zumindest auf diesem Weg einmal kennenzulernen. Und wenn es mal passt, mache ich gern wieder mit.
Super, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Prozessus finitus heißt es in den Akten. Aber die Nacht, die wir hier ausgeleuchtet haben, streckt noch ihre Finger durch jeden Spalt im Bewusstsein. Und der Keller, den wir mit Sprache geöffnet haben, klafft als feiner Riss in der Wirklichkeit, durch den wir die Finsternis erahnen konnten, die dort unten gelauert hat. Ich danke Ilse Probst für ihre unerschrockene Rückschau, Sakura von Blutzeuge für ihre Fragen und natürlich Mike Mattis von Licht ins Dunkel für die Unterstützung im Hintergrund. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selbst von Gewalt betroffen sein oder Betroffene kennen, in den Shownotes finden Sie Hilfsangebote und Beratungsstellen. Schweigen schützt nur den Täter. Wenn Ihnen jenseits der Beweise Schattenreichs Spurensuche gefällt, abonnieren Sie den Podcast und hinterlassen Sie gerne eine positive Bewertung. Sie ist der digitale Applaus, der Podcasts überleben lässt. Bleiben Sie wachsam und bleiben Sie menschlich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.